Das ändert sich wahrscheinlich nie, ne? Dass wenn die Kinder raus sind, sieht es so leer aus. Das war schon von Anfang an unserer Gemeinde so. Aber schön, das ist ja echt eine ganz besondere Gnade, dass wir so viele Kinder haben und dass Gott uns das zutraut, dass wir sie prägen in seinem Sinne. Ja, ich bin ganz dankbar für die Zeit, die wir jetzt haben durften im Lobpreis. Einfach, weil das einfach der eigentliche Gottesdienst ist. Wir dienen dem Herrn mit unserer Stimme, mit unserer Hingabe und er dient uns. Ich finde das wirklich richtig gut und finde, dass wir darin zunehmen können, dass wir da lernen können, dass am Ende unsere Nachfolge ganz, ganz sehr geprägt sein soll und geprägt sein muss von dem persönlichen Kennen des Herrn. Das macht uns, gibt uns am Ende alles an die Hand, was wir brauchen, um auch durch Schwierigkeiten zu gehen, durch Tiefen zu gehen. Wenn wir ihn kennen, wenn wir wissen, dass er an unserer Seite ist, dann sind uns keine Dinge unmöglich. Ja. Ich habe es auf dem Herzen, das ein Stück weiterzuführen, was wir vorige Woche hatten, was uns vorige Woche beschäftigt hat. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, wer kann sich denn noch so daran erinnern und wen hat es denn beschäftigt? Weiß nicht, frage ich mal so in der Runde. Wisst ihr noch so, um was es ging? Ja, finde ich schön, wenn man das so hört, dass es ging um das Thema Berufung. Gott hat uns berufen und ich hatte diesen Titel so genannt, deine Berufung ist heilig. Und da war mir das war mir sehr wichtig, dass das nicht einfach nur eine Überschrift ist, die schön klingt, damit auch irgendjemand mal vielleicht diese Predigt nachhört, sondern das ist Gottes Sichtweise von unserer Berufung. Sie ist heilig. Das ist was Besonderes, das ist etwas, was Gott in der Ewigkeit vor ewigen Zeiten festgelegt hat für dich und für dein Leben. Und es ist etwas, was in Ewigkeit für dein Leben eine Bedeutung hat. Nämlich das, wozu Gott dich vorhergesehen hat. Für was dich Gott ausgewählt hat. Für was dich Gott berufen hat. Und deswegen war es mir ein absolutes Anliegen, das irgendwie nochmal deutlich in der Gemeinde auch zu behandeln, zu sagen, unsere Berufung ist heilig. Und das, was heilig ist, mit den Dingen dürfen wir nicht leichtfertig umgehen. Das war mir eine der Kernaussagen, die ich vorige Woche gebracht habe. Eine andere Sache, die mir wichtig war oder warum ich auf dieses Thema gekommen bin, dass wir uns ja als Älteste in der letzten Zeit damit beschäftigt hatten und Gott gesucht haben, wie es denn weitergeht. Wie die Gemeinde, was in der Gemeinde uns bewegt und wie wir weiter in dem Plan und der Berufung Gottes bleiben können. Und dass diese Zukunftspläne, die Gott für uns als Gemeinde hat, etwas mit der Berufung zu tun hat, die jeder Einzelne in seinem Leben hat und wie sehr er in dieser Berufung auch weiterkommt. Das war irgendwie, brannte mir das unter den Nägeln, um zu sagen, Freunde, wir sollten uns in der nächsten Zeit ein Stück damit beschäftigen. Und dann kam mir noch so ein Sinn, wo ich so drüber nachdenke, dachte, wie ich das vielleicht auch noch weitermachen kann. Was ich nicht möchte und was oftmals uns sehr schnell passiert, dass wir das mit den Ohren hören, der Anklage und der Verdammnis. Ja, was ist denn, da habe ich meine Berufung noch immer nicht erfüllt und da fehlt noch so viel und da bin ich schon wieder nicht im Plan Gottes und jetzt hat er mir hier vorne schon wieder ein dickes Referendel gehalten. Wir dürfen das auch mal mit den Ohren hören, dass Gott dich ermutigt und sagt, das, was du bis hierher erreicht hast, ist noch lange nicht alles. so weit, wie du mit mir bis hierher gegangen bist. Das war gut und richtig. Und jetzt möchte ich dir Mut machen, den nächsten Schritt zu gehen. Ich möchte dir Mut machen, das Nächste anzufassen in deinem Leben. Das heißt, ich möchte wirklich, dass wenn wir uns mit dem Thema Berufung befassen, möchte ich, dass du das zum einen positiv für dich auch siehst, ja, Herr, der Herr ist liebevoll, nimmt dich an die Hand, erlockt dich und sagt, hey du, es geht weiter. Ich möchte mit dir den nächsten Schritt gehen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich möchte, dass das jeder für sich persönlich nimmt. Also, dass das nicht, ja, der andere neben mir, der muss sich das einmal genau anhören, der sollte da vielleicht mal reagieren, sondern einfach auch sagen, wie sieht das bei mir aus? Und am Ende hatte ich, um das noch einmal zu wiederholen, damit wir auf einem Stand wieder sind, die Wiederholung ist ja bekanntlich sehr hilfreich, dass auch mal was hängen bleibt. Und für die, die vielleicht letzten Sonntag nicht da waren, ist das auch nochmal sehr gut, bevor ich hier weitergehe, dass ihr da das nochmal aufgenommen habt. Wir haben an diesen Bibelstellen im Römerbrief, im Römer 8 und auch in der Bibelstelle im 1. Petrusbrief herausgearbeitet am Wort Gottes, dass es also etwas gibt, was nur Gott tut. In Bezug zu dem Thema Berufung gibt es also etwas, was nur Gott tut. Und das ist, dass Gott uns zu etwas bestimmt hat, dass er uns ausgewählt hat und dass er einen Weg für uns im Voraus geplant hat. Das ist also das, was von Gottes Seite, wir hatten uns dazu Römer 8, Vers 29 angeschaut, dass er uns zuvor ersehen hat und auch uns vorherbestimmt hat. Und da gibt es auch gewisse Dinge, für was er uns vorherbestimmt hat, nämlich dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden und so weiter. Und die dann im Vers 30, die er vorherbestimmt hat, die er ausgewählt hat, und ich hatte das deutlich und klar gesagt, dass er jeder von uns ist von Gott vorherbestimmt und auserwählt, und die hat er auch berufen. Und da hatte ich ausgeführt, dass eben Berufung nicht so was völlig abgefahrenes, übernatürliches ist, was uns irgendwie trifft oder halt nicht trifft, sondern Berufung ist letztendlich, darin steckt die Antwort, die wir Gott geben. Das eine, was wir nicht machen können und auch nicht machen sollen. Wir sollen uns auch nicht mit Dingen umgehen, die zu hoch für uns sind. Wir sollen auch nicht über das Maß hinausgehen und uns vielleicht Dinge an Dingen einfach uns in Dingen bewegen, die Gott nicht für uns geplant hat. Es gibt Dinge, die gehen halt von Gott aus. Aber der zweite Punkt ist, von uns aus geht die Antwort. Wir hatten diese Übersetzung, dass Berufen auch eingeladen heißt oder einberufen. Und das impliziert immer von dem Einladenden auch die Erwartung, dass er eine Antwort erwartet. Das ist das, was wir letztendlich als zweiten Schritt zu dem Thema Berufung herausgearbeitet hat vom Wort Gottes. Die Berufung hängt damit zusammen, welche Antwort gibst du Gott? Ja, ich folge dir überhaupt oder ich folge dir weiter. Oder ob du sagst, nein, das will ich nicht. Und dann hatten wir am Ende herausgearbeitet, dass wenn wir die richtige Antwort Gott geben bezüglich unserer Berufung, dass wir dann auch in einen besonderen Stand versetzt werden. Dass er uns dann in den Stand versetzt, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, 28. Dass er uns in den Stand versetzt, dass wir gerechtfertigt sind, dass wir verherrlicht sind. Römer 8, Vers 30. Das waren also diese drei wesentlichen Schritte. Es gibt halt etwas, was nur Gott tut und was von Gott ausgeht. Und das ist die Vorhersehung, die Bestimmung. Es gibt den zweiten Teil, der damit zusammenhängt, welche Antwort gebe ich dem Herrn. Und wo ich auch gesagt habe, dass wir diese Antwort immer wieder mal geben müssen, weil das Leben halt Leben ist. Es bewegt sich halt, Dinge verändern sich. Und Dinge, die mir vielleicht vor 2 Jahren wichtig waren, die sind mir jetzt nicht mehr so wichtig. Und es macht Sinn, immer mal wieder dem Herrn eine Antwort zu geben. Wo will ich denn hin? Will ich dir immer weiter folgen? Ja, und dann komme ich zu diesen Dingen, die ich letzte Woche halt nicht gesagt habe und wo ich der Meinung bin, dass wir an dieser Stelle, dass es sehr hilfreich ist, zu diesem Thema Berufung noch ein Stück weiter tiefer zu gehen. Und ich bin zuallererst auf die Frage gestoßen, weil wir das ja immer wieder sehen. Und Gott sagt ja, es ist sehr, sehr entscheidend, wie wir auf diese Berufung reagieren. Das heißt, es gibt also beide Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass ich hineingehe in die Berufung und gleichzeitig gibt es halt die Möglichkeit, dass ich eben nicht in dieser Berufung lebe. Und da gibt es einige deutliche Antworten, was hält uns ab, in unsere Berufung zu kommen. Und es macht Sinn, darüber uns Gedanken zu machen, was hält uns ab, den am Ende von Gott vorherbestimmten Lebensweg für dein Leben am Ende doch nicht zu gehen. Und da möchte ich euch einige Dinge nennen, um euch einfach zu helfen und zu prüfen und zu sagen, oh, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, sind das vielleicht auch Dinge, die auf mein Leben zutreffen. Und vielleicht sollte ich da was tun, vielleicht sollte ich dieses liebevolle Locken vom Herrn mal annehmen und sagen, ja Herr, ich will mit dir weitergehen. Und ich glaube, ein Riesenpunkt, der sich in verschiedenen Richtungen auswirkt, warum wir nicht in Gottes vorherbestimmten Lebensweg oft gehen oder stehen bleiben, uns abhalten, ich denke, ein Riesenpunkt ist Angst. Angst in verschiedener Richtung. Es kann Angst sein, etwas zu verpassen, was mir so ein bisschen vorgegaukelt wird, dass die Welt mir etwas bietet, was ich, wenn ich dem Herrn folge, dann eben verpasse. Es können aber auch andere Formen von Angst sein. Es kann die Angst sein, etwas falsch zu machen, die Angst, jemanden zu enttäuschen, Angst vor Fehlern. All diese Dinge können solche Wurzeln sein, warum ich am Ende nicht in Gottes vorbestimmten Lebensweg bin. Wenn wir Angst haben, uns wirklich, was unser persönliches Leben betrifft, dort, wo mein Leben hingeht und dort, wo es dann vielleicht auch Entscheidungen gibt in meinem Leben, was sollte ich tun und was sollte ich lassen? Wenn wir von Angst bestimmt sind, zeigt das eigentlich, dass wir in Gottes Pläne nicht das volle Vertrauen haben. Wenn ich Angst habe, dass ich zu kurz komme oder dass irgendetwas in meinem Leben irgendwie dann nicht stattfindet, es zeigt eigentlich, dass ich immer noch die innere Haltung habe, ich muss selbst dafür sorgen, dass ich glücklich bin. Ich muss irgendwie selbst dafür sorgen, dass ich nicht zu kurz komme. Und ich möchte einfach euch da bitten, drüber nachzudenken, damit wir dort nicht in diese Falle tappen. Genauso mit dieser Falle, ich bin zu klein, ich bin zu schlecht. Ich werde dann noch darauf eingehen, dass das durchaus im Himmel bekannt ist, diese Haltung, oh Herr, sende jemand anders, ich bin zu unfähig dazu. Aber das erstmal nur vorab. Ein anderes Problem, was mir bei dieser Vorbereitung gekommen ist, und das hat mir ein bisschen geholfen, dass ich mich im Laufe dieser Woche auch, da hatten wir ja E-Kurs und ich habe mich mit diesem Thema befasst nochmal, was es eigentlich bedeutet, von Neuem geboren zu sein. Und da habe ich auch bei dem Thema, was hält mich ab, wirklich in der Tiefe in Gottes Berufung zu leben, ist dieses Problem, dass wir einfach Gott und Gottes Plan zu unserem Leben und zu unseren Plänen einfach hinzufügen wollen und ihn nicht als die absolute erste Priorität haben. So wie das bei der Wiedergeburt nicht funktioniert. Die Wiedergeburt ist wirklich nur eine Wiedergeburt, dass ich dem Herrn gehöre, wenn ich mein Leben an den Herrn abgebe. Es funktioniert nicht, wenn ich den Herrn auch noch zu meinem Leben hinzufüge. Und das gleiche Ding, und letztendlich habe ich, als mir dieser Gedanke kam, dachte ich, ja, Gott ist ja einfach auch logisch. Gott ist nicht in diesem einen Problem, hat er mal diese Ansicht und in einem anderen Gebiet hat er die andere Ansicht. Gott irrt sich auch nicht und er ist auch nicht verwirrt und er weiß genau, wie seine himmlischen Prinzipien funktionieren. Und das Prinzip, dass ich etwas zu meinem Leben, was vom Himmel kommt, einfach mal so als Bereicherung hinzufüge, das funktioniert halt nicht. Und wie es bei der Wiedergeburt, bei der Bekehrung nicht funktioniert, funktioniert es auch bei der Berufung nicht. Also das ist ein weiterer Grund, warum Leute nicht in der Berufung leben, die Gott vorgesehen hat, weil sie haben ihre Lebenspläne und ihre persönlichen Ziele und ihre Dinge, die sie auf keinen Fall loslassen wollen. Und da wir aber alle ganz liebe und fromme Christen sind und gelernt haben, uns anständig zu benehmen und auch Gott nicht enttäuschen wollen, dann darf der liebe Gott mit seinen Ideen auch noch mit an die Seite rücken. Und sagt, naja, ich gehe ja nun mal in die Gemeinde und ich will ja nur auch was tun und ich will ja auch kein Außenseiter sein. Dann darfst du mit deinen Aufgaben und mit deinen Wünschen auch noch mit ranrücken. Und dann passiert Folgendes. Dann fangen wir an, zwischen zwei Stühlen zu sitzen. Das Spagat wird immer größer. Meine Idee, Gottes Idee. Meine Idee, Gottes Idee. Und irgendwann wischen wir uns den Schweiß ab und sagen, so ein Mist. Irgendwas ist zu viel. Irgendwas geht nicht. Ich krieg das nicht mal auf die Reihe und es nervt mich auch nur. Es könnte sein, wenn dir es so geht, könnte es sein, dass du mal drüber nachdenken musst, habe ich Gottes Berufung, Gottes Pläne schlicht und ergreifend nur zu meinem Leben hinzugefügt oder habe ich meine Lebenspläne und meine Wünsche an Gott abgegeben, ganz bewusst auch in dem Glauben und im Vertrauen, Gott wird mich nicht zu kurz kommen lassen. Also halten wir fest, was hält uns ab, um in die Berufung Gottes zu kommen, um überhaupt in die Berufung kommen. Das heißt, ich rede also hier immer wieder nicht von der übernatürlichen Berufung, die vom Himmel fällt. Ich rede, wenn ich das Wort Berufung nenne, rede ich immer wieder von der Antwort, die wir Gott geben und die lauten sollte, ja Herr, ich will weiter dir folgen, ich bin bereit für den nächsten Schritt. Und was hält uns ab, dass Leute eben in diese Berufung, in diesen nächsten Schritt nicht kommen. Also darum geht's immer. Immer dass, wenn ich also quasi das Wort Berufung nenne, dass wir das immer gleich umschalten und sagen, es geht um meine Antwort, die ich Gott gebe, damit ich in seinen Plänen weiterkomme. Also Angst und das Problem, dass wir etwas hinzufügen, sind für mich zwei ganz, ganz große, zwei ganz, ganz wichtige Dinge, die da ein Hindernis sind, wirklich im Willen Gottes zu leben. Wenn wir Gottes Pläne für unser Leben erkennen und umsetzen wollen, dann darf nichts wichtiger sein wie der Wille Gottes. Das ist schlicht ergreifend die Kernaussage zu dem Thema Nachfolge. Und es gliedert sich auch alles an, weil ich vorhin sagte, die ganzen Gebiete, die Gott uns so in unserer Nachfolge vorlegt, wo wir uns auch als Gemeinde damit beschäftigen. Das ist wie so ein Getriebe. Da greift ein Zahnrad ins andere. Da können wir das Gebiet Jüngerschaft nehmen, da können wir das alles Mögliche nehmen. Wenn mir persönlich andere Dinge noch wichtiger sind, dann wird das nicht funktionieren. Und wenn wir Gottes Pläne für unser Leben erkennen und umsetzen wollen, dann darf uns nichts wichtiger sein als der Wille Gottes. Ich möchte euch jetzt im Anschluss noch einige Bereiche nennen und auch ein paar Bibelstellen dazu, die das unterstreichen. Ein paar Bereiche, die den Menschen halt abhalten, in seine Berufung zu kommen, ihn abhalten, diese uneingeschränkte Ja zu ihm zu sagen, nachdem er uns eben ausgewählt und vorherbestimmt hat, wartet Gott auf unsere Antwort. Und es gibt so einige Gebiete, worüber wir immer mal stolpern und die uns quasi dann davon abhalten, die Antwort zu geben. Und das erste Gebiet, was ich da nennen möchte, ist dieses ganze Gebiet Sicherheit. Unsere ganzen Gedanken über unsere persönliche Sicherheit sind oft Dinge, die im Widerspruch stehen zu dem, was eigentlich Gott will. Allgemein gesagt ist es erst einmal absolut normal, dass wir Menschen sicher sein wollen. Es ist völlig richtig und legitim. Gott hat uns auch so geschaffen, dass wir ein Sicherheitsbedürfnis haben. Und jetzt kommt es darauf an, wo oder woher
ziehen wir unsere Sicherheit? Ziehen wir unsere Sicherheit aus dem alltäglichen Leben, aus materiellen Dingen, dass wir sagen, mein Haus, meine Arbeit, meine Familie, mein Kontostand, sind das alles so Dinge, die mich sicher machen? Oder sage ich, meine Sicherheit ist im Herrn? Also das ist eine sehr sinnvolle Geschichte, darüber nachzudenken, was macht mich sicher? Und finde ich, habe ich das gefunden, dass meine größte Sicherheit ist im Herrn, dass ich sage, mir kann nichts passieren, mir kann auch gesundheitlich, finanziell oder was auch immer, wo Leute einen Wert drauf legen, was ihnen wichtig ist, worauf sie, was sie sicher macht, das kann bei jedem anders sein. Es soll aber so sein, dass unsere Sicherheit beim Herrn ist. Und wenn wir wissen, dass alles, was der Herr für uns hat, auch der idealste Raum von Sicherheit ist, etwas Sichereres wie den Herrn, eine sicherere Bank wie den Herrn, eine sichere Versicherung, also einen sichereren Arzt, können wir nicht finden wie den Herrn. Wenn wir das begriffen haben, dann haben wir auch leichten Zugang zu dieser Antwort mit der Berufung. Ja, Gott sorgt sich um alles und ich muss nicht meine ganzen anderen Dinge, meine Zeit, mein irgendwas anders verwenden, damit ich sicher bin. Der zweite große Bereich, denke ich, der uns abhält, wirklich in Gottes Berufung und in unserer Berufung auch zu wandeln, ist dieser ganze Bereich Geld. Ich denke, Geld stellt eine große Herausforderung dar, wo wir Dinge haben, wo wir schlicht und ergreifend letztendlich auch viel Zeit da investieren. Es ist eigentlich von diesem ersten Punkt Sicherheit nicht abzukoppeln, weil viele Leute ja eben auch Geld als ihre Sicherheit sehen und darin eben auch Geld stellt meine Versorgung sicher. Aber auch dieser ganze Bereich Materialismus, das muss ich haben und das auch noch und das auch noch. Und wenn wir dort nicht aufpassen bei diesem Bereich Geld, zieht am Ende ein falscher Geist ein. Und den nennt die Bibel Mammon. Das ist der Geist. Und das ist dann nicht, dass wir sagen, Geld ist schlecht, sondern dass wir sagen, Geld, dieser Geist des Geldes, der dahinter steht, dieser Mammon hat eine Stelle eingenommen, der dich abhält von deiner Berufung, der dich abhält, in dem zu leben, was Gott für dich vorhergesehen hat. Und ein dritter Bereich, der für mich, denke ich, einen großen Einfluss hat, warum Menschen und warum wir selbst nicht in unserer Berufung leben oder gar nicht erst dort hineinkommen oder wenn wir schon mal drinnen waren, vielleicht wieder nachgelassen haben, ich denke, ist dieser ganze Bereich Beziehungen. Und dort wird es auch sehr, sehr kritisch, weil wir in diesen, was Beziehungen betrifft, befinden wir uns ja auch ganz klar in einem sehr persönlichen Bereich. Mit wem habe ich Umgang und so weiter und so fort. Und wir sollten dort sehr weise sein, wie wir damit umgehen. Fakt ist erstmal zum einen, ohne dass ich jetzt sage, also es gibt gewisse Beziehungen, die gehen oder andere gehen nicht. Wir müssen uns das genau anschauen. Fakt ist aber eins, Beziehungen haben Einfluss auf unser Leben. So viel kann man einfach mal salopp sagen und erst einmal als allgemein voranstellen. Beziehungen haben Einfluss auf unser Leben. Und ich muss mal gucken, wo ich diesen Bibelvers jetzt habe. Ja, doch, stimmt, kommt hier an dieser Stelle, steht gleich hier drunter. Habe ich jetzt in meinem eigenen Konzept nicht gefunden. Es ist wichtig, unter welchem Joch wir gehen, mit welchen Menschen. Wir kennen diese Bibelstelle, die ich dann auch nochmal vorlese, aus dem 2. Korinther 6, Vers 14, geht nicht unter einem Joch mit Ungläubigen. Unter einem Joch stehen, das heißt, wir sind zusammengespannt in einem Weg und wenn es funktionieren soll, müssen wir eigentlich im Gleichschritt gehen. Und was mir bei diesem Beziehungsding eine wichtige Geschichte ist, ist mir weniger, dass, oder das glaube ich auch nicht, dass die Bibel das sagt, dass die Bibel uns allgemein ein Umgangsverbot ausspricht. Sicherlich gibt es, würde ich sagen, es gibt ein Verbot, mit Leuten umzugehen, die uns bewusst zu Sünde verführen wollen, wo du dann sagst, also pass auf, mit solchen Leuten kannst du keinen Umgang haben. Aber was mir bei dem Ding Beziehung, warum Beziehungen uns oft abhalten, in dem Willen Gottes zu leben, ist für meine Begriffe die Beeinflussung, die von Beziehungen ausgeht. Und ich habe meinen Kindern immer gelernt, ich habe meinen Kindern nie verschiedene Umgänge pauschal verboten und habe gesagt, dieser Umgang ist für dich schlecht. Ich habe meine Kinder immer gefragt, wer prägt wen? Und das ist die entscheidende Geschichte bei Beziehungen. Weil wir sind auch an Gottlose geschickt. Wir sind auch an die Verlorenen geschickt. Also deswegen habe ich gesagt, das ist ein heißes Eisen mit diesen Beziehungen. Das heißt nicht, da glaubt nicht an Gott und wieso kannst du den einladen? Das meine ich nicht. Bei diesen Dingen, Beziehungen, die uns abhalten von unserer Berufung, sind Dinge, wo andere uns beeinflussen mit den Dingen, die nicht in die Richtung Gottes gehen. Und bezüglich dieser Beeinflussung sollten wir alle unsere Beziehungen beleuchten. Welche Ideen pflanzen Leute in meinen Kopf? Welche Zeit beanspruchen Leute in meinem Alltag? Und ist das alles noch so, dass ich sage, wer prägt wen? Ich kann die Menschen prägen mit den guten Sachen, die von Gott kommen. Und letztendlich kann auch ein Umgang mit Gottlosen ein Teil deiner Berufung sein. Aber frage dich diese Frage, wer prägt wen? Und Beziehungen gehen hinein bis in die Verwandtschaft, Freundschaften und alles. Und dort haben wir auch schon, wenn wir mit verschiedenen Leuten geredet haben, dort wurde es auch teilweise auch schon ganz schön brenzlig. Also diese ganzen Geschichten, Familie, und da bin ich ja verpflichtet, und das ist aber meine Freundin und mein Freund, und da lasse ich mir nicht reinreden. Aber deswegen, weil das so effektiv mit Beziehungen geht, uns vom Weg Gottes abzuhalten, deswegen ja, benutzt es eben auch der Teufel. Weil er hat ja das Ziel, dass du, egal wie es dir geht, Hauptsache nicht im Willen Gottes leben. Wenn er das schafft, dann ist es schon einmal gut. Und wir als Gemeinde sagen, unsere Aufgabe ist, Hauptsache ihr lebt im Willen Gottes. Es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, Hauptsache ihr macht keinen Fehler. Weil wir werden alle Fehler machen. Aber was ein gutes Ziel ist, zu sagen, Hauptsache wir leben gemeinsam im Willen Gottes. Und deswegen sagt die Bibel, und ich lese jetzt nochmal diesen 2. Korinther 6, Vers 14 vor, wie ich es in der neuen Genfer Übersetzung gefunden habe. Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben. Also gemeinsame Sache machen ist für mich nicht, begegnet denen nicht und redet nicht mit denen, sondern gemeinsame Sache machen, indem dein Ziel ist auch mein Ziel. Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. So übersetzt der NGI. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinschaft zwischen Licht und Finsternis? Darum geht es dann weiter. Geht aus ihrer Mitte heraus, aus diesem Beziehungsgeflecht, geht aus ihrer Mitte heraus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen. Also dort haben wir die Aufforderung, und interessanterweise gibt es hier zwei Dinge. Und zwar zum einen im Vers 17, geht aus ihrer Mitte hinaus und dann noch einmal sondert euch ab. Und ich habe da mal in einer Parallelübersetzung und in der griechischen Übersetzung mal nachgeschaut. Und das sind zwei verschiedene Handlungen. Was Beziehungen betrifft oder Dinge betrifft, gibt es manchmal diese Geschichte, gibt es zum einen, dass wir aus ihrer Mitte hinausgehen, aus verschiedenen Beziehungen, und zum anderen uns absondern. Und das steht nicht ohne Grund, beides in einem Vers. Und ich glaube, das geht aus ihrer Mitte hinaus, aus den Beziehungen mit all dem, was ungöttlich ist, was ungläubig ist. Ich glaube, das ist eine, und das steht auch im Grammatikalischen so, es ist eine einmalige Handlung. Und das hat damit was zu tun, ich muss mich einmal entscheiden, dass in allen Dingen, ob das jetzt Sicherheit, Geld und jetzt auch bezogen auf Beziehungen, muss ich mich einmal entscheiden, wo will ich hin? Folge ich dem Herrn? Ist das Wort Gottes meine erste Priorität oder nicht. Das, glaube ich, bezieht sich darauf, auf diesen ersten Teil des Verses im Vers 17. Wir gehen aus der Mitte heraus. Wir gehen heraus aus all dem, was dem Herrn nicht folgt. Und dann, wenn das damit in Ordnung wäre, würde das auch hier zu Ende sein, dieser Bibelvers. Aber nachdem wir einmal eine Grundsatzentscheidung getroffen haben, heißt das, sondert euch ab. Und ich habe gelernt, das habe ich von unserem Freund Derek Prinz gelernt, dass die Bibel nichts umsonst schreibt und dass die Bibel uns auch immer wieder die ganz genau weiß, warum sie das schreibt und dass das seinen Sinn hat. Und ich glaube, diese zweite Aufforderung, sondert euch ab, ist grammatikalisch gesehen eine andauernde, wiederkehrende Handlung. Das heißt, dass wir in unseren Beziehungen wiederkehrend immer wieder beurteilen sollen, ist hier eine Grenze, wo ich mich absondere. Bis hierher kann ich mitgehen, das kann ich mitmachen, das ist kein Problem. Bis hierher bin ich auch noch der Prägende. Und jetzt kommt ein Punkt, wo mich diese Beziehung von meiner Nachfolge und von meiner Bestimmung, die Gott für mich hat, abhält. Und dann entscheide ich immer wieder von Punkt zu Punkt, von dieser Sache sondere ich mich ab. Und das ist eine wiederkehrende Handlung. Und so macht es für mich Sinn, wenn die Bibel sagt, passt bitte auch auf eure Beziehung und macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Denn wir verfolgen definitiv ein Ziel. Und ich bin dann noch einmal bei dieser Sache mit dem Hinzufügen. Wenn du die Ziele Gottes zu deinen eigenen Zielen nur hinzufügst, du kannst, das ist wie wenn du in zwei verschiedene Richtungen laufen willst. Du beginnst einen Crosslauf mit dem Ziel, was weiß ich, wir laufen von hier bis nach Oberblaunitz zur Shell-Tankstelle. Und das ist das eine Ziel. Und das andere Ziel ist hier unten der Lidl, der Lengfelder Straße runter. Wenn du die beiden Ziele im Auge hast, kannst du vielleicht am Anfang hier in Hammerwald hoch noch ganz gut der Meinung sein, ich verfolge beide Ziele. Spätestens oben an der Kreuzung hast du ein Problem. Wo laufe ich denn jetzt hin? Lauf zur Shell oder nur noch zum Lidl? Und das ist das mit dem Hinzufügen. Es gibt manchmal so Momente, wo du denkst, es funktioniert doch ganz gut, beide Ziele. Und ich glaube, das ist auch von Gott. Weil Gott nicht so, manche Dinge, da brauchen wir ein Stück Weisheit, da brauchen wir ein Stück Reife, bis wir auch Dinge loslassen wollen und uns für Dinge entscheiden. Das geht manches nicht von 0 auf 100. Und deswegen sag, lauf mal los, es stimmt noch beides. Aber es kommt ein Punkt, wo du sagst, jetzt bin ich hier an der Ampel und jetzt geht's nur rechts oder links. Und ich wünsche euch einfach, und es ist einfach mein Anliegen, dass ihr richtig abbiegt. Ich möchte das noch einmal, diese drei Bereiche, noch einmal biblisch beleuchten. Nicht, dass ihr irgendwie sagt, das ist bestimmt ein Frank sein Steckenpferd. Mit der Sicherheit, mit dem Geld und mit den Beziehungen. Jesus selber hat uns genau auf diese drei Bereiche hingewiesen. Und in der Bibel finden wir im Lukas 9, ab dem Vers 57, etwas über Nachfolge. Und dass Nachfolge einen Preis hat. Und es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm, also da sprach einer von denen, die Jesus nachgefolgt sind, sprach Jesus an und sagte, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Das ist eine prima Entscheidung. Der sagt, ich will dir nachfolgen. Hätte eigentlich an der Stelle Jesus nur sagen müssen, prima, ich freue mich über die Entscheidung, komm. Also ich heiße Jesus Christus und ich laufe jetzt hier hin, kannst mir folgen. Aber Jesus lässt diese Stelle nicht so ausgehen, sondern er beginnt etwas zu erklären. Und in dieser Stelle finden wir diese drei Wahrheiten. Und Jesus gibt zur Antwort, er sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Putzige Antwort. Klingt wie ein Gedicht, so ein bisschen Prosa. Was hat denn jetzt das damit zu tun? Die Füchse haben Gruben und die Vögel haben Nester. Was hat denn das jetzt mit meiner Nachfolge zu tun? Und wenn wir da ganz kurz innehalten und sagen, was ist denn die Grube für den Fuchs? Was ist seine Sicherheit? Das ist sein Bau, wo er sich verkriecht. Und genauso ist es mit dem Nest für die Vögel. Ein Vogel wenn er so unterwegs ist, ist er nicht so sicher vor den Feinden wie in seinem Nest. Das Nest ist in der Regel versteckt, entweder tief in der Erde oder hoch auf einem Baum. Und dort bin ich erstmal vor meinen Feinden geschützt. Und Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, dann wirst du das aufgeben müssen. Und ich denke und glaube, dass in Vers 58 die Gruben der Füchse und die Nester der Vögel für synonym dafür stehen, für Sicherheit. Und dass Jesus denjenigen, dem er die Antwort gibt, der sagt, oh Mann, Herr, du bist gut, ich habe das gesehen und das fetzt und du machst Wunder, ich will dir folgen. Dass er sagt, Moment, es ist okay, dass du mir folgst. Und das ist so richtig und das möchte ich auch gern. Aber pass auf, erstes Gebiet, was du aufgeben darfst, ist Sicherheit. Und du darfst die Sicherheit bei mir finden. Das ist aus dem Kontext der ganzen Bibel herauszulesen. Aber das ist das, was Jesus zum Thema Nachfolge klar anspricht. Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das heißt, Thema Sicherheit werden wir immer wieder zum Herrn gehen und sagen, Herr, versorgst du mich noch? Herr, ich brauche dies, ich brauche jenes. Herr, mach mich sicher vor den Menschen, vor den Angriffen, vor ungerechten Beschuldigungen. Du wirst in der Nachfolge das nicht alles sicherstellen können, dass dir nie ein Fehler unterstellt wird. Du brauchst Gott als deine Sicherheit und als deinen Richter und Verteidiger. Also, Vers 58, Jesus spricht das Thema Sicherheit an bezüglich der Sache Nachfolge und Berufung. Er sagte weiter, im Vers 59 lesen wir weiter, er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Also hier sehen wir das auch, wie Jesus Leute beruft, Leute sieht und sagt, hey du, mit dir will ich was anfangen, komm, folge mir nach. Ich habe da einen Plan für dein Leben, ich habe da etwas. Und derjenige, der da von Jesus angesprochen war, hat gesagt, komm, ich kann dich einbauen in mein Reich. Der sagt, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Ja, was soll denn daran wieder schlecht sein? Also ein bisschen Pietät und ein bisschen Familienehre und Liebe, wenn mein Vater nicht schon gestorben ist, das darf doch wohl noch sein bei aller Nachfolge. Ich muss sagen, die Erkenntnis, die es dazu gab, die stammt nicht von mir, die habe ich auch in einer Lehre gehört, weil es auch Leute gibt, die sich aus dem jüdischen Hintergrund damit mehr befasst haben, aber das hat mir eine Lampe angeschalten. Wenn in der jüdischen Tradition jemand begraben wurde, war das in der Regel die Aufgabe der Kinder. Das Erbe wurde durch alle Kinder geteilt und dann entfiel auf dich ein Betrag. Und wenn du aber gesagt hast, hört mal zu, meine Brüder, ich mach die Scheißarbeit, ich begrabe den Alten, dann hast du das doppelte Erbe gekriegt. Dann hast du Geld gekriegt, was von den anderen abgezogen wurde. Eine ganz simple Geschichte. Es ging um Geld, es ging nicht um Pietät und um Familienliebe. Die ist gestattet und die sagt doch die Bibel, dass du Vater und Mutter ehren sollst in alles. Ich folge dir nach, wenn ich mich um mein Geld gekümmert habe. Wenn ich sichergestellt habe, dass ich das Doppelte kriege, dann passt das für mich und dann kann ich dir folgen. Jesus aber sprach, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Und ich bin überzeugt, dass diese Bibelstelle nichts damit zu tun hat, dass Jesus die Toten egal sind oder irgendetwas. Jesus ist absolut liebevoll, Jesus ist fürsorglich, Jesus sieht das Ganze, aber er hat hier dieses Beispiel gemeint, weil er sagt, Freunde, dir geht's um was anderes. Dir geht's hier nicht um deinen Vater und dass du der Gute bist in der Familie oder weil angeblich, dir geht's um die Kohle. Und deswegen lass sich die um die Kohle kümmern, die sich um Kohle kümmern wollen und du folge mir nach. Das ist das, was in dieser Aussage im Vers 60 steckt. Und wenn wir aber diese Haltung haben, dass wir uns zuerst um die Kohle kümmern, dann gehört Geld zu dem, was uns von unserer Berufung abhält. Und so schließt sich der Kreis wieder. Und dann gibt es noch den dritten Bereich, den ich euch gesagt habe. Es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Also wieder jemand mit der hochlöblichen Vorsatz, Herr, ich folge dir nach, ich bin dein Jünger und du hast mich erkauft und ich folge dir. Aber im gleichen Atemzug stellt diese Person gleich noch Bedingungen. Die sagt also, es ist alles okay, ich folge dir nach, aber zuvor. Jesus, du musst mal noch ein bisschen warten. Da gibt es Dinge, die sind mir noch wichtiger. Es ist alles okay, ich will ja diese Nachfolge zu meinem Leben hinzufügen. Sage ich jetzt mal ein bisschen zynisch. Weil ich kann es auch nur dazufügen, weil ich habe noch was zu tun. Ich muss nämlich noch in aller Ruhe Abschied nehmen und muss dem erklären, warum ich jetzt den Weg gehe. Und ich muss mich bei dem noch rechtfertigen und bei dem muss ich mich auch noch ins rechte Licht lücken und da muss ich auch noch was tun. Und Jesus sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das ist die Sichtweise von Jesus bezüglich unserer Berufung, weil unsere Berufung heilig ist. Weil das nicht einfach ist, solltest du in deinem ganzen Leben vor lauter Langeweile nicht wissen, was du machen sollst, dann kannst du mir auch noch dienen. Da gibt es auch vielleicht noch eine Gemeinde oder was und dann, wenn das noch mit abfällt, freue ich mich. Segne ich dich vielleicht auch. Nein, Jesus sagt ganz klar, spricht das Thema Sicherheit an, er spricht das Thema Geld an und er spricht das Thema Beziehungen an. Was hat bei uns Priorität? Wer prägt wen? Und deswegen bin ich in diesem Punkt, was hält uns ab, Gott wirklich Ja zu sagen, in der Berufung zu wandeln. Deswegen bin ich auf diese drei Punkte gestoßen. Ja, ich glaube, dass wenn wir das soweit begriffen haben, dass wir dem Herrn die richtige Antwort geben sollten, glaube ich, ist Berufung auch nicht eine punktuelle Geschichte. Sicherlich sind unsere Antworten immer wieder Entscheidungspunkte, wo wir sagen, ja Herr, ich will mit dir weitergehen und ich bleibe bei meiner Entscheidung oder ich entscheide mich neu oder erstmalig dazu. Aber trotzdem gibt es einen Bereich, der zum Thema Beruf, oder nee, nicht ein Bereich, das ist falsch ausgedrückt. In dieser Sache Berufung gibt es einen Prozess. Es gibt zum einen die Entscheidungen, mit denen alles beginnt und danach folgt ein Entwicklungsprozess. Also wenn wir uns über diese Sache unserer Berufung unterhalten und wenn wir uns darüber nachdenken, haben wir zum einen, dass wir dem Herrn eine Antwort geben sollen und müssen und haben wir zum anderen aber auch einen Weg vor uns, eine Beziehung und ein Lernprozess. Also zum einen, wenn wir die Antwort Gott nie geben oder wenn wir ihm die falsche Antwort geben, dann läuft natürlich nichts in Richtung Beziehung, mit ihm in Richtung Berufung. Aber wenn wir das bejahen, beginnt dieser Prozess. Und ich glaube, dass nach unserer Wiedergeburt, nach unserer Geistestaufe, nach diesen grundsätzlichen geistlichen Dingen, das benutzt Gott alles, um zu sagen, das habe ich alles getan, diese Rettung und diese Hinwendung zu dir, dass ich für deine Sünden gestorben bin und alles, das habe ich alles getan, um dich fähig zu machen, in deiner Berufung zu leben, in dem zu leben, was ich für dich vorgesehen habe. Und ich glaube, dass wir in den seltensten Fällen ganz alleine in unsere Berufung hineinkommen und ganz alleine in unserer Berufung auch bleiben. Ich weiß nicht, wie das in speziellen Sonderfällen aussieht. Vielleicht gibt es irgendeinen Missionar im Dschungel, der viele Jahre alleine gedient hat und auch in der Berufung Gottes gedient hat. Ich will mal von solchen Sonderfällen absehen, die es vielleicht gibt, die ich jetzt auch nicht weiß. Aber in der Regel braucht jeder von uns Hilfe, um auf diesem Weg, in diesem Weg hineinzukommen, in diesem Weg zu bleiben, sich wieder korrigieren zu lassen. Und deswegen gibt es auch Gemeinde. Und ich bin überzeugt, dass einer der zentralen Aufgaben in der Gemeinde ist, uns gegenseitig zu helfen, in unsere Berufung hineinzukommen und darin zu wachsen. Das denke ich, dafür ist auch Gemeinde da und dafür ist die Gemeinschaft da und deswegen sagt die Bibel, versäumt nicht die Gemeinschaft. Zieht euch da nicht raus, geht da nicht euren eigenen Weg, weil du letztendlich an der heiligen Berufung vorbeigehst, weil ich das mal so krass sage, ich glaube nicht, dass du das alleine hinkriegst, dass du alleine auf dem richtigen Weg bleibst. Wir brauchen uns da gegenseitig. Deine Berufung zu kennen und in deiner Berufung zu leben, bin ich überzeugt, dass es ein wichtiger Faktor ist für ein erfülltes Leben. Also wenn ihr euch fragt oder wenn ihr das mitschreiben wollt, wenn ihr sagt, warum muss ich denn unbedingt meine Berufung so, warum ist denn das so wichtig oder braucht ihr nur Leute, die in der Gemeinde da Arbeit machen? Und darum geht's überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass wir um Leute werben, die alle fleißig hier mitrackern. Sondern es geht darum, dass du im Willen Gottes bist. Und nur im Willen Gottes, also im Kennen und im Leben deiner Berufung, wirst du am Ende ein erfülltes Leben haben. Der zweite Punkt, warum das so wichtig ist mit unserer Berufung und dass wir auch da drin leben. Ich muss gerade noch mal kurz drüber nachdenken, bevor ich den zweiten Punkt sage. Das habe ich so schnell gesagt, ne? Du musst deine Berufung erkennen und darin leben, damit du ein erfülltes Leben hast. Das sagt sich so, das ist, wisst ihr, was da für ein Inhalt da drin steckt? Ein erfülltes Leben zu haben. Zufriedenheit. Normalerweise müsste das völlig reichen, alle anderen Punkte, also da könnten wir uns Stunden und Tage damit beschäftigen. Und diese Herausforderung auch, dass wir letztendlich, wenn wir nicht in unserer Berufung leben, auch nicht wirklich in ein erfülltes Leben hineinkommen. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Aber ich gehe trotzdem jetzt mal weiter. Unsere Berufung zu kennen und in ihr zu leben, ist für meine Begriffe und wo ich auch denke, aus biblischer Sicht, eine Voraussetzung für das In-Existenz-Kommen von Gottes Absichten. Gottes Absichten für dein Leben liegen in deiner Berufung, in diesem Ja sagen zu Gott und dann das Leben, das anzunehmen, ja, ich nehme diesen Auftrag an. Diese Absichten Gottes hängen mit unserer Berufung zusammen. Also wenn du die Absichten Gottes für dein Leben willst, musst du in deiner Berufung leben. Ein weiterer Punkt, warum es so wichtig ist, unsere Berufung zu kennen und in ihr zu leben, ist, dass wir das Ziel erreichen und nicht auf Irrwege geraten. Ich erinnere euch an den allerersten Bibelvers, den ich vorige Woche genannt habe, dass wir laut 2. Petrus 1, Vers 10 eifrig bestrebt sein sollen, unsere Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Also das ist ganz 1:1 biblische Aussage, warum unsere Berufung, das Leben in unserer Berufung, was mit dem Ziel zu tun hat, wo wir hinkommen. Und was wir erreichen sollen und dass wir da auf diesem Weg nicht auf Irrwege geraten. Natürlich ist das Kennen und das Leben in unserer Berufung natürlich auch wichtig, damit zum einen der allgemeine Auftrag, den Gott uns gibt, und dein persönlich spezifischer Auftrag in Erfüllung geht. Wie du den ausführen kannst. Also ich kürze das hier absolut ab, weil es gibt eine ganze Menge allgemeine Berufungsaufträge, die wir haben. Wir sind berufen zum Anbeten, wir sind berufen als Könige, als Priester. Es gibt also eine ganze Menge, das schenke ich mir jetzt mal, das wäre eine andere Bibelarbeit, eine andere Predigt, die man darüber halten kann und vielleicht auch nochmal wird. Oder es gibt also diesen allgemeinen Auftrag und es gibt deinen spezifischen Auftrag, das, was Gott für dich vorgesehen hat. Und das hängt damit zusammen, dass du deine Berufung kennst und in ihr lebst, sonst wird das nicht in Erfüllung gehen. Ein weiterer Punkt, warum es so wichtig ist, deine Berufung zu kennen und in dir zu leben, ist, dass du ein Leben in Fülle führst und nicht in geistlicher Armut. Ich glaube, dass leider viel zu viele Leute in geistlicher Armut leben, die zwar Gott kennen in irgendeiner Weise, möglicherweise mit einem ganz verschobenen Vaterbild von einem harten, bösartigen Vater, der drohend im Himmel steht, wenn man seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Und wenn wir in unserer Berufung leben, in dieser Zufriedenheit leben, dort hineingehen, dann schützt uns das auch vor geistlicher Armut. Und am Ende möchten wir das, was in Matthäus 25, Vers 23 steht, dass wir diese Antwort von Gott bekommen, was er dem Knecht gegeben hat, diesen treuen Knecht, der gesagt hat, der, wo Gott gesagt hat, recht zu, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude des Herrn. Diese ganzen Kapitel, das sparen wir uns jetzt zeitmäßig, das alles im Einzelnen zu lesen. Aber im Matthäus Kapitel 25 könnt ihr das nachlesen, von diesen anvertrauten Pfunden. Jedem hat Gott etwas anvertraut, nach seinen Fähigkeiten. Und das ganze Kapitel handelt davon, wie gehen die Leute damit um. Und am Ende war es nicht wichtig, ob du 5, 2 oder 1 Talent multiplizierst, sondern ob du überhaupt was multiplizierst oder ob du es vergräbst. Und die Antwort, die die Knechte bekommen haben in Matthäus 25, war dieselbe für alle Knechte, die gesagt haben, das hast du mir gegeben, Herr, und das habe ich vervielfältigt. Die Antwort von Gott war dieselbe. Er hat sich über alle gefreut. Ob das 5 Talente waren, ob das 2 Talente waren, er hat sich über die gefreut. Ärger gab es für den, der hat gesagt, ich wusste, wie du bist und dass du ein ganz schlimmer Herrscher bist. Kürze ich das mal mit meinen Worten. Und ich habe es vergraben, hier hast du einen Rotz wieder. Und da hat Gott gesagt, das geht nicht. Das ist das, wo am Ende letztendlich der verbannt wurde, weggeschickt wurde, dort, wo Heulen und Zähneklappern waren, weil er mit seiner Berufung, mit seinen Talenten eben nicht umgegangen ist in der Sichtweise, das ist heilig, da muss ich mir eine Gedanken machen, da muss ich wissen, was habe ich da Gott geantwortet, lebe ich denn da drin? Also das könnt ihr zu Hause nachlesen, Matthäus 25, dieses Gleichnis mit den anvertrauten Pfunden von den treuen und nicht treuen Knechten. Wie läuft das im Einzelnen? Wie kann ich denn noch weiter wachsen, weiter hineinkommen in meine Berufung? Und ich möchte euch da keine fertigen Formeln nennen, weil ich das auch am Ende nicht kann, weil das auch bei jedem anders aussieht. Aber ich möchte euch ein paar Fragen mit auf den Weg geben. Bezüglich, wo stehe ich jetzt? Wie sieht's aus mit meiner Berufung? Wie sieht das aus mit dem, was Gott mit mir vorhat? Und es macht Sinn, sich von Zeit zu Zeit folgende Fragen zu stellen. Zum Beispiel, was ist mir wichtig? Die Frage, was will ich überhaupt? Und was hat bei mir Priorität? Was steht bei mir an erster Stelle? Und wenn du dir diese Fragen von Zeit zu Zeit wieder stellst und dein Leben auch in dieser Richtung betrachtest, dann wird Gott dir Antworten geben. Ich bin überzeugt, dass in diesem Prozess, in diesem Weg, wo wir in unsere Berufung Stück für Stück tiefer hineinwachsen, dass Gott möchte, dass wir zielstrebig sind. Ich glaube, dass Gott immer wieder uns prüft bezüglich unserer Hingabe. Und Gott prüft uns auch immer wieder hinsichtlich dieser Dinge, von was lassen wir uns ablenken. Und das hängt mit diesen Fragen zusammen, was ist mir wichtig, was will ich wirklich tief im Herzen, was ist bei mir Priorität? Und anhand dieser Fragen kannst du dich selber prüfen, wie zielstrebig bin ich wirklich in meiner Berufung zu leben? Habe ich mir da überhaupt schon mal Gedanken gemacht oder war mir das eigentlich egal oder sowieso immer alles zu viel? Ich habe schon genug zu tun und jetzt kommt noch das noch, was Gott von mir will. Wie zielstrebig bist du wirklich, deine Berufung und Auserwählung festzumachen? Wie sieht's wirklich aus mit deiner Hingabe? Und wie sieht es damit aus, mit den Dingen, die in sich genommen, und das ist auch ein ganz interessantes Gebiet, dieses Ding, was lenkt mich von meiner Berufung ab? Weil da reden wir nicht ausschließlich von den Dingen, die in sich Sünde sind. Also es gibt Dinge, die sind Sünde. Und die verhindern deine Berufung, und das musst du lassen. Da brauchen wir nicht diskutieren. Aber es gibt auch Dinge, die lenken dich einfach nur ab. Die sind für sich genommen nicht verkehrt. Die kannst du machen und da wird Gott dich auch nicht dafür strafen. Aber es kann sein, dass gewisse Dinge sich in deinem Leben so entwickelt haben, dass sie dich davon ablenken, dem Willen Gottes wirklich zu folgen. Ich möchte euch da eine Bibelstelle, schreibt ihr euch bitte auf und lest sie zu Hause nochmal nach. Hebräer 12, Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Bin ich wieder bei meinem bisschen Steckenpferd, wir sollten die Bibelverse genau lesen. Viele verstehen diesen Satz so, dass wir eben keine Sünde machen sollen, weil diese Sünde uns eben von dem Lauf, den Gott für uns vorgesehen hat, abhält. Und das ist auch richtig. Das ist aber nicht alles. Diese Bibelstelle sagt, lasst uns jede Last, in der Elberfelder steht Bürde, ablegen und die Sünde. Also es gibt Last und es gibt Sünde. Es gibt zwei Dinge, die uns abhalten von dem Kampf, der vor uns liegt, die uns abhalten von der Berufung und von dem Willen Gottes, da drinnen zu leben. Und ich glaube, hier in unserer Runde, hier in unserer Gemeinde, würde ich Wasser in die Mulde schütten, um zu sagen, Sünde, ich denke, dass das für uns klar ist. Wobei, ich habe hier in meinem Konzept geschrieben, Sünde, dass Sünde nicht sein darf, ist meist klar, dass das von unserer Berufung abhält. Aber ich habe das auch schon hier für mich in Anführungsstrichel geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich so hartnäckig gegen Sünde sind unter uns. Also ich habe da nichts vor Augen, ich habe da niemand, wo ich da sagen würde, das, was du tust, ist Sünde, aber sollten vielleicht nicht zu hochnäsig sein und zu sagen, ja, das Kapitel Sünde, das haben wir abgehakt. Also was ist in unserem Leben Sünde? Und wenn Sünde in unserem Leben ist, auch Sünde kann auch im Bereich von Umgang sein, Sünde kann sein im Bereich von Gedanken und so weiter. Das hält uns ab von unserer Berufung. Und das andere, was ich auch ganz wichtig finde, ist, wir müssen genauso jede Last und Bürde ablegen. Und was ist denn für mich eine Last und eine Bürde, die mich von meiner Berufung abhält? Und da gebe ich dir wieder keine Antwort, sondern sage, geh nach Hause und bete. Frage Gott. Weil das ist unterschiedlich. Für den einen ist es dran, die eine oder andere Sache zu lassen, was der andere in seiner Lebenssituation noch gut tun kann. Also dort ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eine eigene Kultur entwickeln, unsere eigene Beziehung zum Herrn. Wir können an dieser Stelle, was ist eine Last, was soll ich tun, können wir nicht sagen, der macht das ja auch. Warum darf ich dann nicht dorthin gehen? Oder warum darf ich das nicht machen, weil der das macht? Und denn sein Hobby braucht viel mehr Zeit wie mein Hobby. Das ist, ich gucke auf andere, um mich zu rechtfertigen, um mit dem zu sagen, das lasse ich mir aber nicht wegnehmen. Und diese Schmollhaltung bringt nichts. Sondern wir müssen sagen, Herr, dieser Bibelvers kam, Hebräer 12, Vers 1, was in meinem Leben Sünde und was in meinem Leben eine Bürde, die ich von dir aus nicht tragen sollte. Und wenn wir da sind, wenn wir da ernsthaft vor Gott kommen und beten, und das können wir genauso auch mit in unsere Jups nehmen, dass wir das sagen, Herr, jetzt in unserem Alltag wollen wir da rangehen. Was ist, gibt es Sünde und gibt es vielleicht eine Last und eine Bürde, die du einfach nicht willst, die mich abhält von dem Lauf? Dann bitte ich euch, betet das, forscht da, fragt da Gott und er wird euch eine Antwort geben. Ich möchte jetzt noch etwas schneller über die letzten Punkte gehen, damit wir auch das, den Inhalt auch noch so behalten können. Aber ich wurde darauf hingewiesen im Laufe der Woche, weil wir hatten ein paar Telefonate, sind angerufen worden. Und da bin ich auf eine Stelle hingewiesen worden, die tue ich jetzt mal nur euch erwähnen. Die solltet ihr euch mal zu Hause durchlesen, weil die ist relativ krass. Weil es gibt ja viele Leute, die in der Bibel berufen wurden. Und es gibt verschiedene Reaktionen der Leute. Und eine deutliche Berufung finden wir in diesem kurzen Buch in der Bibel in Jona. Also der Prophet Jona ist definitiv ganz einfach nachzulesen von Gott berufen worden. Gott hat zu Jona gesprochen und hat gesagt, pass auf, mein kleiner Pappenheimer, du bist der Prophet, ich schicke dich jetzt nach Ninive und du sagst dort dem König mal, dass er riesengroßen Mist baut und dass ich in Kürze seine Stadt in Schutt und Asche lege. Das war der Auftrag, das war die Berufung an Jona. Und ihr müsst, tut mir jetzt mal vielleicht jetzt nicht gleich schon nachlesen, hört mir mal vielleicht noch ein Stück zu, aber lest das zu Hause mal nach, wie der Jona reagiert hat. Wir wissen, dass Jona ist abgehauen. Jona wollte das nicht, dem war das zu krass, dem war das zu fett, da hatte Angst oder ich weiß es nicht. Aber was, wo wir uns darüber unterhalten haben, uns echt geschockt hat, war, Jona floh nicht nur vor dem Auftrag, wirklich steht geschrieben und das zweimal in dieser Geschichte, Jona floh vor dem Angesicht Gottes. Jona machte sich auf den Weg, um aus der Gegenwart Gottes zu kommen, um wegzukommen. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, den Sohn des Amittai. Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Also wenn du die falsche Antwort gibst bezüglich deiner Berufung, musst du auch so fair sein und musst dich mit deinem Gedanken auseinandersetzen, bedeutet das, ich will weg vom Angesicht des Herrn. Also deswegen sagte ich, dieser Titel, deine Berufung ist heilig, das ist nicht einfach so eine Überschrift. Das bedeutet, die falsche Antwort geben heißt, weg vom Angesicht des Herrn. Also bis in der Tiefe habe ich das noch nicht begriffen, aber es steht definitiv im Zusammenhang mit Berufung und der Reaktion der Menschen darauf. Und es ist zweimal geschrieben, er floh vor dem Angesicht des Herrn. Also für mich war es eine dramatische Warnung, auch zu sagen, also das will ich nur wirklich nicht. Das heißt, die richtige Haltung zu unserer Berufung ist eine Voraussetzung für unser Leben als Christ. Also wir können nicht einfach sagen, ich bin auch gläubig und habe keine klare Position zu dem Thema Berufung. Du kannst und du wirst das nicht hinkriegen, das Thema Berufung einfach nur zu deinem Leben dazuzufügen. Sondern deine Berufung ist dein Leben. Und du kannst dich dafür und dagegen entscheiden. Das ist laut Bibel so. Und dann möchte ich am Ende, denke, so viel Zeit haben wir noch, einen weiteren Punkt euch nennen und euch da auch ermutigen, dass ihr nicht zu schnell abbiegt bei dem Thema Berufung und erdrückt und erschlagen und Hilfe, das schaffe ich doch nicht. Der letzte Punkt hier in meinem Konzept ist, unsere Berufung, deine Berufung passt nicht in dein Denkvermögen. Das hat Berufung, das hat was damit zu tun, weil die Berufung von Gott kommt. Und weil das nicht was ist, was du dir aussuchst, weil du dich einschätzt, ich bin in der Lage, das zu tun. Unsere Berufung passt nicht in unser Denkvermögen. Das ist normal. Also wenn wir das erste Mal etwas, wenn dir irgendjemand, ein Bruder, eine Schwester oder in einem Gespräch oder beim Bibellesen kommt, Mensch, das könnte meine Berufung sein und ich merke hier, Gott will hier etwas und du sagst, nee, das kann ich mir nie vorstellen. Das ist mir zu fett. Bis hierher ist das normal. Das wird normal sein, dass du das erste Mal tief Luft holst und sagst, oh nee, Gott. Und die Frage ist wirklich der zweite Gedanke, der zweite Schritt. Dass der erste Schritt erstmal der Atem stockt. Was soll ich machen? Ich soll umziehen. Ich soll meinen Job aufgeben. Ich soll dies, ich soll jenes. Nee. Aber es kommt darauf an, wie wir damit weitergehen. Das, was Gott für dein Leben vorhat. Und wenn er dir manchmal, und ich glaube auch, Gott ist liebevoll, er zeigt dir auch nicht gleich. Also mir hat er Gott sei Dank nicht alles gezeigt, was er mit mir vorhat. Ich glaube, ich war schon als 16-Jähriger abgehauen und hätte den Jona verstanden. Ab Hafen von Tel Aviv und fort in die Türkei. Irgend sowas hätte ich vielleicht auch gemacht, wenn Gott mir gleich gesagt hätte, das und das erwarte ich von dir, das will ich mit dir machen. Gott ist behutsam, aber dennoch sprengt das, was Gott uns manchmal so zeigt, unser Denkvermögen. Bei Berufung geht es eben nicht um die Dinge, die du ohnehin alleine tun kannst. Also ich sage den Satz nochmal. Bei Berufung geht es nicht um die Dinge, die du ohnehin alleine tun kannst, wo du Gott sowieso nicht brauchst. Es geht darum, um die Dinge, die du letztendlich nur mit Gottes Hilfe schaffen kannst. Das ist ein Teil unserer Berufung. Es geht nicht darum, deine eigene Kraft irgendwo einzusetzen, sondern darum, dass du erkennst, dass du das, was Gott mit dir vorhat, dass du dazu seine Gnade und seine Barmherzigkeit brauchst. Und darin stecken auch immer wieder die gleichen Grundprinzipien von Gott. Gott möchte, dass du abhängig bist von ihm, von seiner Gnade und von seiner Hilfe. Das ist etwas, was ganz biblisch ist. Er möchte, dass du Ja sagst zu ihm, zu seiner Berufung und damit sagst du auch Ja zu seiner Hilfe. Sag, okay, also das ist ein Ding, das ist ein fetter Hund, aber wenn du mich dazu berufst, dann musst du bei mir aber auch noch eine Schippe drauflegen. Und das darfst du Gott so sagen. Das darfst du Gott so sagen, weil das auch biblisch ist. 1. Thessalonicher 4, Vers 24. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Also die Bibel hat auf alle Lebenssituationen eine Antwort. Und Gott hat dich nicht berufen, um dir zu zeigen, dass du eine taube Nuss bist, sondern Gott hat dich berufen, um zu sagen, mit mir zusammen kannst du sogar über diese Mauer springen. Das ist biblisch. Und auf diese Hürde haben schon viele Leute in der Bibel fast nicht geschafft. Und deswegen war mir das so wichtig, zu sagen, beurteilt das, was ihr so spürt für eure Berufung, beurteilt das nicht alleine nach eurem Denkvermögen, was ihr so überlegt, ob ihr in der Lage seid, das und das zu tun. Ich möchte da das Beispiel zum Schluss noch nennen von Mose und von Mose seiner Berufung. Und da wisst ihr jetzt gleich, worauf ich hinaus will, auf die Sache mit dem Dornbusch. Und Gott begegnet den Mose nach 80 Lebensjahren, ne? 40 Jahre Ägypten, 40 Jahre Midian. Und dann sagt Gott, jetzt bist du soweit, mein lieber Mose. 80 Jahre, das gibt mir Hoffnung, dass ich noch dazulernen darf. Jetzt bist du 80, du hast so grob erkannt, dass du verwendungsfähig bist. Und Gott sagt, aus diesem Dornbusch sprechen zu ihm, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Und Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Also hier ist gleich wieder Hilfe, wer bin ich? Ich meine, der Pharao hat 40 Jahre dort gelebt, da war 40 Jahre Königssohn. Also er hat dort das erste Mal gekniffen. Und dann geht es ein Stück weiter, die Geschichte. Dann im nächsten Kapitel geht es dann weiter, dass Mose antwortet, sie werden mir aber nicht glauben. Ich bin doch bloß der kleine Mose. Und wenn ich da hinkomme, dann sagen die, ja, du erzählst viel, aber du, aber die anderen, und nee, und was passiert denn jetzt? Die werden mir überhaupt nicht glauben. Und die werden auch nicht auf mich hören. Und wenn du dann noch sagst, der Herr ist dir erschienen, ja, der ist schon vielen erschienen. Ich hatte auch schon eine Erscheinung. Eine Alterserscheinung. Oder irgendwas. Also so menschlich, so nüchtern hat er reagiert. Und dann am Ende, als er merkt, dass er irgendwie nie wegkommt, packt er noch ein Argument aus gegen Gott. Sagt er, jetzt habe ich ihn in der Tasche, jetzt muss Gott seine Berufung zurücknehmen. Und sagt, wisst ihr, mir ist noch was eingefallen, mein lieber Herr. Ich bin kein Mann, der reden kann. Mir fällt es schwer, vor vielen Leuten zu reden und ich bin gar nicht redegewandt und ich habe vielleicht auch nicht Rhetorik studiert und auch nicht Hebräisch, Deutsch, Ägyptisch oder was weiß ich. Ich kann nicht reden und bin es auch nie gewesen. Und jetzt bin ich das auch nicht. Ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge und das geht alles nicht. Ihr wisst, wie das ausgeht. Gott lässt ihm nicht aus seiner Berufung heraus, aus der Pflicht. Gott sagt, okay, du hast noch einen Bruder, dein Bruder kann reden, dann macht er das halt zusammen. Ich werde zu dir reden, du redest mit Aaron, Aaron wird das dann für dich rhetorisch einwandfrei zum Volk rüberbringen. Egal wie wir es machen, ich will mein Volk retten und ich will dich dazu benutzen. Das zu diesem Thema, oh, das ist zu groß, was Gott für mich hat. Lass das mal stehen, wenn du der Meinung bist, das ist zu groß, was Gott für mich hat. Der dich beruft, der wird es auch tun. Und bei Berufung geht es immer darum, die Werke zu tun, die er vorbereitet hat. Nicht die Werke zu tun, die du gerne tun willst, sondern bei Berufung, in der Berufung leben, geht es um die Werke, die er vorbereitet hat. Und ich möchte da noch Epheser 2 euch noch im Vers mit auf den Weg geben, Epheser 2, 8 bis 10, denn aus Gnade seid ihr errettet und durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist Gottes Anliegen mit der Berufung auf deinem Leben. Er möchte, dass du ein Leben lang in diesen Dingen wandelst, die er vorbereitet hat. Und das wird zur Folge haben, ein erfülltes Leben. Das wird geistlichen Reichtum zur Folge haben und kein geistlichen Armut und all die Dinge, die ich vor uns genannt habe. Also, bei Berufung geht es darum, dass du aufgefordert bist, entsprechend deiner Berufung zu leben und Gott die richtige Antwort zu geben. Gott hat alles vorbereitet. Gott hat alles in die Waagschale geworfen, was du brauchst, sogar weit über deinen Verstand hinaus. Antworten musst du selber. Das ist deine Verantwortung, meine Verantwortung, unsere Verantwortung. Und Gott ist treu in dieser Sache. Gott ist treu und Gott tut diese Dinge für dich und hat sie getan, schon vor ewigen Zeiten. Und Gott möchte, dass du in deiner, und dass jeder von uns in unserer Berufung lebt und somit das Leben, was Gott für uns als Gemeinde vorhat, zur Entfaltung kommt.
Amen.